Tech und Rara.
Paper sind in der Forschung das Bread and Butter. Das ist eigentlich sozusagen das Produkt in Anführungsstrichen, ja.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Aber das ist halt das Ding. Die Wirtschaft weiß noch nicht mal, dass irgendwelche Paper dann entwickelt wurden.
Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zurück zu Tech und Trara, dem Podcast, in dem wir Netzpiloten uns ja einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten und versuchen, das jeweilige Fachgebiet dieser ExpertInnen zu verstehen, welche Fragen man sich darin stellen muss und welche Rolle Technologien eigentlich darin spielen. In der heutigen Folge war der Technologieaspekt nicht ganz so schwer zu verstehen. Ich habe mich nämlich mit Dr. Ajmal Zawari unterhalten. Der ist aktuell Senior Product Manager, Clinical Research and Development bei Lendera. Was die gemacht haben, die haben im Grunde eine App gemacht, die ermitteln kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein älterer Mensch oder auch ein jüngerer Mensch, aber bei Älteren ist es ein bisschen relevanter, stürzt, weil das tatsächlich eine der Haupt-Todesursachen ist bei älteren Menschen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie diese App funktioniert und wie die ganzen Themen funktionieren. Da geht es viel um KI, da geht es viel um Algorithmen, da geht es um Machine Learning, da geht es um Entwicklung, da geht es aber auch ein bisschen, und darüber habe ich mit ihm auch gesprochen, um das ganze Thema Wissenschaft in diesem eher technischen Bereich und wie wissenschaftliche Innovationen in die Wirtschaft kommen und ob das gut funktioniert oder nicht und woran Ajmal glaubt, dass das liegt. Der hat nämlich im Bachelor Cognitive Science studiert, der hat einen Master in Cognitive Neuroscience gemacht und hat dann auch in Neuroscience promoviert und hat danach noch als Postdoc-Researcher am Donders Institute for Brain Cognition and Behavior gearbeitet. Also der kennt sich sowohl in der Wirtschaft durch seinen jetzigen Job und auch vorherige Jobs als auch in der Wissenschaft sehr gut aus und erklärt uns so ein bisschen, ja, was Lendera macht, wieso KI, Machine Learning funktionieren. Und wir reden ganz viel über die Verbindung von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. Und das ist super spannend. Das ist natürlich auch für mich sehr spannend, als jemand, der sich genau in diesem Schnittfeld halt aktuell auch viel befindet. Und deswegen hoffe ich oder glaube ich, dass das eine sehr gute Folge geworden ist, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich rate euch sehr, sie euch bis zum Schluss und sehr aufmerksam anzuhören. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Dr. Ajmal Zawari, schön, dass du da bist erstmal.
Hey, cool, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir heute über ein Thema sprechen oder über einen Themenkomplex, über den wir so in der Form, glaube ich, in dem Podcast noch nie besprochen haben, den ich aber wahnsinnig spannend finde und ich freue mich einfach, dass ich mal jemanden hier habe, der sich damit sehr gut auskennt und wo ich jetzt auch mal einfach so individuell, ich persönlich ganz viel lernen kann. Und natürlich ihr irgendwie auch, weil wir reden heute eigentlich im weitesten Sinne über das Thema, wie fasst man das eigentlich gut zusammen? Es ist nicht KI, es ist mehr so die Frage, wie kann man eigentlich mit Hilfe von Machine Learning Technologien, anderen, datenverarbeitenden oder sich mit Daten befassenden Technologien, sogar noch auf einer gewissen Ebene was vielleicht nicht unbedingt Soziales tun, aber etwas tun, was ja durchaus einen Sinn hat und was Menschen vielleicht hilft. Das ist ja das, womit du dich beschäftigst.
Ganz genau. Ja, es das Thema KI, es klingt immer sehr fancy, aber die Softwareentwicklung hatte das ja am Anfang auch durchgemacht, wo es dann wirklich sehr viel Hype war und man irgendwann dann nur Software entwickelt hat for the sake of Softwareentwicklung. Aber man darf halt nicht vergessen, was ist denn das Ziel? Und KI kann da in ganz vielen Bereichen eine ganze Menge hinzufügen. Es ist in dem Sinne ein Tool. Und wir spezialisieren uns ganz, ganz fokussiert darauf, uns auf Ganganalyse zu konzentrieren. Wie können wir aus einem Kamerabild, aus einem Video, sozusagen ein 3D-Skelett von dem Körper schätzen und dann natürlich auch die Parameter des Gangs daraus ziehen.
Ja, genau, also das muss man vielleicht dazu sagen. Ihr, das sind Lendera, ist ja die Firma, für die du arbeitest. Und du selber bist eigentlich ja Neuroscientist, könnte man sagen.
Genau.
Aber bist halt jetzt immer stärker auch in diese Tech-Richtung. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich spielt auch im Bereich Neuroscience schon auch Tech und der ganze Kram schon auch irgendwie definitiv schon im Studium wahrscheinlich eine Rolle, ne? Es ist nicht so, dass das dann irgendwie später erst dazu kommt.
Nee, es kommt erst, es ist eigentlich ein großer Teil. Es kommt natürlich darauf an, auf welchen Teil bei den Neurowissenschaften man sich darauf konzentriert. Mhm. Mein Fokus war motorisches Lernen. Wie mhm. sind wir eigentlich in der Lage, neue Bewegungen zu erlernen? Mhm. Extrem komplexes Problem, mathematisch extrem komplex zu versuchen, das nachzumodellieren. Und mhm. es hat viele Teile aus der Biomechanik natürlich auch mit dabei. Mhm. Wir müssen ja erstmal versuchen zu beschreiben, was sind denn Bewegungen und dann, wie könnte das kontrolliert werden und dann, wie macht das Gehirn das überhaupt? Erstmal mhm. das Normale und dann, wie lernt es eigentlich neue Sachen? Das ist dann nochmal ein Level obendrauf. Mhm. Und in dem Studium oder ich sag jetzt mal auch in meiner These war der Fokus dann, wie kann man diese Daten, diese Informationen denn überhaupt verarbeiten? Und wenn es um KI geht, gibt es, ich würde sagen, zwei unterschiedliche Richtungen. Du kannst einmal das Tool KI verwenden, um das meiste aus den Daten zu holen und dann für Forschungszwecke und dann zu versuchen, die Tools zu verwenden, um Resultate einfacher zu interpretieren. Ne? Also das KI nimmt dir das nicht weg, du musst immer noch ne, als Forscher deine Arbeit machen, aber du hast jetzt bessere Werkzeuge, wie du gewisse Informationen aus Daten rausholen könntest. Und dann hast du den anderen Teil, wie kann ich jetzt die Werkzeuge nutzen, um vielleicht Modelle zu bauen, die vielleicht gleich gut sind oder genauso gut mit gewissen Aufgaben wie ein Mensch. Mhm. Und die Prinzipien funktionieren auf der gleichen Basis. Und gerade in den Neurowissenschaften hast du dann, ich sag jetzt mal, extrem gesehen zwei Camps. Du hast dann das eine Camp, das sagt, ja, wir müssen erst verstehen, wie das Gehirn funktioniert, bevor wir das nachbauen können, weil das Gehirn ist gerade so der Goldstandard, es gibt nichts Besseres, was wir haben. Und so müssen wir dann die KI-Modelle aufbauen. Oder du hast die anderen, das sind dann, ich sag mal, die Hardcore-Modeller, die Statistiker, die aus dem Bereich von Informationstechnologie natürlich auch, Computer Scientists, die sagen, nee, das muss nicht so aufgebaut sein wie das Gehirn, es muss gewisse Grundprinzipien haben und wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass die Computer das hinkriegen. Ob das dann jetzt so nachmodelliert ist, wie das Gehirn das macht, egal, Hauptsache erstmal egal. Die Performance ist da.
Ja. Okay, ja, spannend, weil ich habe KI für mich immer als was abgespeichert, wo man im Grunde versucht, Zusammenhänge abzubilden, die man selbst nicht so ganz versteht. Also so habe ich es, also irgendwie, keine Ahnung, ich hab irgendwie ein System und ich weiß, wenn A passiert, passiert irgendwas anderes, aber ich kann halt jetzt nicht komplett mathematisch modellieren, wie ich von dem einen Zustand in den nächsten komme. Und das kann ich aber halt über ganz viele Daten, also dann habe ich sozusagen ganz viel Zustand A, Zustand B, einfach mal, also man kann es ja, wie wenn man jetzt ein fahrendes Auto filmt, so, und dann weiß ich ja, okay, bei Sekunde 1 ist das Auto da, bei Sekunde 2 ist das Auto da, das kann ich ja 1000 Mal machen und dann kann die KI sozusagen lernen, wie, also welcher Zustand von dem einen aus dem anderen erwächst sozusagen. So habe ich es für mich immer abgespeichert. Aber diesen Tool-Aspekt, dieses wie setze ich es eigentlich ein, was in welchem Bereich und welches Ziel habe ich damit, das ist wahrscheinlich dann der wesentliche Aspekt. Aber dieser Hype ist jetzt auch so langsam wieder vorbei, ne?
Fast. Also okay. ich würde sagen, jetzt wäre der Hype eigentlich gerechtfertigter als zu dem Zeitpunkt, als er da war. Ich meine, wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren an Entwicklung stattgefunden hat, ist einfach unglaublich. Es sind die ersten Ansätze von KI, ja, also nehmen wir mal Schachcomputer zum Beispiel. Also es geht ja natürlich, die Entwicklung von KI geht noch viel weiter zurück. Aber ich würde erstmal sagen, da wo die meisten Leute einen Bezug zu haben, ne, so wenn es um Spiele geht und gegen den Computer spielen. Ob es jetzt dahingestellt, wer dann jetzt sagt, okay, das ist KI, das ist keine KI, da kann man sich drüber streiten. Aber für uns fühlt es sich dann natürlich so an, als ob wir ne, gegen eine KI spielen würden. Wenn wir dann zurückdenken an die ersten Computer, die dann Kasparov, den ersten Großmeister gewonnen haben, das war eine Weltsensation. Keiner hat das für möglich gehalten. Und danach ging die Entwicklung für diese Systeme rasend schnell voran. Aber zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, zum Beispiel das Spiel Go, da hat man gedacht, das kriegen wir nie hin, das ist noch so viel komplexer als Schach. Tja, und vor ein paar Jahren hat Google DeepMind hat einen Go-KI aufgesetzt.
Ja.
Und die hat auch gewonnen.
Ja, genau. Und ich glaube, die haben dann auch, dann kamen ja auch relativ viele von diesen Dingern, ne? Also die, ich glaube, von OpenAI hat irgendwie genau. Dota. Das war ja auch das war ja einfach wahnsinnig faszinierend anzugucken, weil auf einmal Dinge passiert sind, die Menschen gar nicht machen würden in dem Spiel und so. Aber vielleicht ist das nochmal ganz gut, um das einmal so als Basis für die Folge jetzt auch, dass die Leute so ein bisschen wissen, wovon wir eigentlich reden. Wenn wir jetzt von so einem Schachcomputer sprechen und wenn wir jetzt von dem sprechen, also ne, wir können da auch nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber bei Lendera, was ihr macht, ist, hattest du mir auch erzählt, ihr macht ein Video von einer Person und daraus erstellt ihr ein dreidimensionales Skelett, das wirklich sich im Raum praktisch bewegt. So. Was ist jetzt was unterscheidet jetzt den Schachcomputer von 1990 zu dieser Post-Estimation, dieser Skelettschätzung?
Ja. Okay, wo fangen wir da an? Also, der Schachcomputer, das Schöne am Schach oder das Schöne an jedem Spiel, es bietet dir einen Referenzrahmen. Ja? Es sagt dir, so sieht das Spiel aus, es sagt ganz klar, was die Regeln sind, es sagt ganz klar und eindeutig, nach A folgt B und nach A darf nicht C folgen, zum Beispiel. Ja? Du kannst jetzt nicht irgendwie einen Bauern nehmen und den 5 Felder nach vorne schieben, das darfst du nicht. Und aufgrund dieses sehr strikten Frameworks hast du ein sehr gut definiertes Problem. Es ist sehr schön eindeutig definiert. Wenn es jetzt darum geht, diese KI, die wir verwenden, diese 3D-Skelettschätzung, sieht das etwas anders aus. Ja, normalerweise, wenn man, ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Wir haben alle wahrscheinlich Avatar gesehen oder irgendwas, wo CGI in einem Film mit drin war, wo dieses Motion Capture verwendet wurde. Genaues Motion Capture benötigt mehrere Kameras, die kalibriert sind und die sich auf diese Motion-Capture-Sensor-Punkte, die dann der Schauspieler, die Schauspielerin tragen muss, erfassen. Und das ist wirklich extrem komplex. Und jetzt und es sind mehrere Kameras da, wo man dann genau die Position der Kameras weiß. Man weiß ganz genau, wie stehen die zueinander. Und die Kameras, die Abstände von den Kameras dann auch nochmal, damit man die Tiefe schätzen kann, damit man diesen 3D-Raum hat. Das zu machen mit nur einer einzelnen Kamera ist extrem schwierig, weil einem einfach schon die Tiefendaten fehlen. Ja, ich meine, wir als Menschen, wir haben ja auch zwei Augen. Ja, wir haben zwei Augen, damit wir Tiefe sehen können. Ja, wenn du nur ein Auge hast, hast du extrem große Schwierigkeiten, nochmal deine, ich sag jetzt mal, nach deinem Glas zu greifen oder nach deiner Flasche. Das fällt uns vielleicht nicht auf, aber wir machen dabei systematische Fehler, einfach weil uns die andere Informationsquelle fehlt. Und so können wir uns das auch vorstellen mit der einzelnen Kamera. Es ist also ein einziges Auge. Also was wir machen müssen, ist, wir müssen entsprechend ein normales 2D-Bild nehmen. Damit geht's los, das 2D-Bild. Auf dem 2D-Bild müssen wir einen Menschen erkennen. Nachdem wir den Menschen erkannt haben, müssen wir gucken, wo sind die biomechanischen Punkte auf dem Körper. Ne? Kopf, Schultern, Beine, Hüfte, Hände, alles drum und dran. Das ist das Schöne, das folgt meistens, ne? Wir sind alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut, das folgt zumindest einem sehr ähnlichen Muster. Und nachdem wir das gemacht haben, wissen wir ungefähr, wie das zusammenhängt im 2D-Raum. Und dann muss jetzt dieser 2D-Raum, dieses 2D-Skelett in den 3D-Raum extrapoliert werden. Und da benutzen wir gewisse Referenzpunkte, um dort auf eine ja, recht hohe Genauigkeit mittlerweile sogar zu kommen. Und also wie du schon merkst, es ist um einiges komplexer als der Schachcomputer, einfach nur weil der Schachcomputer, nicht weil der Schachcomputer jetzt döver ist oder so, sondern einfach nur weil das Spiel Schach
simpler ist,
genau.
Ja, okay, also wenn man es zusammenfasst, dann habe ich es jetzt so verstanden, bei dem Schachcomputer, du hast ja immer eine Stellung auf dem Brett und aus einer Stellung ergibt sich eine festgelegte Anzahl Folgestellungen. Und
ganz genau.
Dafür gibt es Regeln und deswegen kann man das, und ich glaube auch, dass, also ich weiß eigentlich auch, muss ich gar nicht so tun, als würde ich das nur glauben, dass diese klassischen Schachcomputer, die sind ja eigentlich auch immer regelbasiert programmiert. Also wenn die und die Situation, dann ist das die beste Option, wenn die und die Situation. So, und bei dem, was ihr jetzt gemacht habt, wir können uns ja mal diesen Teilaspekt nehmen, okay, wir haben den Menschen erkannt, wir wissen, wo seine Gelenke, Kopf und so weiter sind. Und jetzt müssen wir sozusagen von diesem Ding auf den Zustand 3D kommen. Also wir müssen jetzt irgendwie gucken, genau, dieses Extrapolieren. Und das können wir sozusagen nicht mehr regelbasiert machen, weil wir keine eindeutige Regel kennen, die sagt, wenn bei Pixel XY der Ellbogen da ist, dann ist er im dreidimensionalen Raum an den und den Koordinaten.
Richtig, richtig.
Kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
Richtig, und selbst den 2D-Teil können wir nicht mehr regelbasiert machen. Es ist schon zu komplex. Also jedes Level, das ich gerade durchgesprochen habe, auf jedem Level findet KI seine Nutzung.
Okay, gut, ja, gut. Also okay, das heißt, es ist noch komplexer, ich verstehe.
Ja.
Okay, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass ihr mal so eine Vorstellung habt, was KI ist. Aber ich glaube, was es auch ganz schön macht, das ist ja gerade, wir haben in diesem Podcast auch immer mal wieder Leute so aus dem Marketing und so, und die verwenden diese Begriffe ja auch, aber immer mit einem etwas anderen Versprechen dahinter. Das zeigt ja auch schon, also eine KI ist ja dann oder sehr wirkungsvoll, wenn sie in einem klar definierten Aufgabenfeld operiert, ne?
Ganz genau, ganz genau. Ich meine, viele nennen es dann, da machen viele den Unterschied zwischen Narrow AI und General AI. Mhm. Und vieles, was wir sehen in unserem Alltagsleben, ist momentan noch Narrow AI. Mhm. Nenn's jetzt mal zum Beispiel, du guckst dir einen Clip auf YouTube an und dann kriegst du Empfehlung, hey, vielleicht findest du die auch ganz toll. Ja, da ist auch eine KI hinter. Und die ist aber sehr begrenzt natürlich. Mhm. Benutzt aber natürlich auch KI-Prinzipien. Das Problem ist ganz klar definiert. Datensatz ist ganz klar definiert. Ziel ist ganz klar definiert. Super straightforward.
Ja. Kann man sagen, dass eine General AI, also ich würde jetzt mal verstehen, dass darunter so eine allgemeine Intelligenz ist, also vielleicht auch so eine Fähigkeit, das eine, also eine gelernte Fähigkeit in dem einen Bereich auf den anderen zum Beispiel zu übertragen, dass die auch immer eine Kombination aus verschiedenen Narrow AIs irgendwo ist, oder ist das nicht das Prinzip?
Man könnte es so machen, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es natürlich aufsetzt. Entweder man macht ein System, was natürlich riesengroß ist, mit dem man mal alle Informationen gefüttert hat und dann mal guckt, was kleben bleibt. Oder man macht es, wie du schon meintest. Und das sind so diese Aspekte, die ich vorhin meinte, mit den Neurowissenschaftlern Lager, ne? Zum Beispiel. Ne? Du hast dann die Neurowissenschaftler, die sagen dann, ja, aber das Gehirn macht das so, ne? Dann sollten wir das vielleicht auch so nachbauen im AI-System. Entschuldige.
Alles gut.
Im AI-System. Und bei einigen Sachen siehst du, das funktioniert ganz gut. Und bei anderen Sachen siehst du, ja, es ist eigentlich nur eine Verschiebung des Problems. Dann haben wir jetzt, sagen wir mal, 10 Narrow AI trainierte Systeme. Was entscheidet jetzt im darüberliegenden Layer, welcher davon denn jetzt verwendet wird? Also ich brauche dann immer noch irgendwie etwas, das herausfindet, was der Input ist und was welcher von meinen, ich sag mal, von meinen kleinen Nervenzellen jetzt eigentlich dann verwendet werden soll. Und das wirst du damit nicht los. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, welche AI-Architektur du da aufsetzt.
Okay. Das heißt, wenn wir von großen Projekten, auch wie dem, was ihr macht, bei Lindera sprechen, dann geht es immer darum, dass ich eine große Architektur habe, in der verschiedene AI-Systeme zusammenwirken. Und ich meine auch, mich mal so ein bisschen in diese DeepMind Reinforcement Learning kommen. War das nicht auch so ein relativ großes Ding, dass die irgendwie. Das
war riesig.
Dieses Reinforcement Learning, was ja darüber arbeitet, korrigier mich gerne, du bist der Experte, aber ich kratze gerade nur in meinem Gehirn. Dass du irgendwie Belohnungen bekommst für, sag ich mal, das gewollte Verhalten und vielleicht sogar Strafen oder halt gar nichts für das negative Verhalten. Und das wurde doch irgendwie kombinierend mit dieser neuronalen Netzarchitektur.
Genau, genau. Also das haben die gemacht. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt noch richtig. Ich glaube, sie haben auch bei DeepMind, also bei dem Schachcomputer, nicht Schachcomputer, bei dem Go-Computer System auch versucht, konzeptionell da so ein bisschen ranzugehen aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive oder zumindest auf nicht einfach nur, hey, wir haben jetzt hier ein System und da hauen wir jetzt einfach mal was rein, sondern wir haben Unterpunkte, die miteinander vernetzt sind. So haben die das gemacht, ja.
Okay, gut, dann glaube ich, schließen wir diesen Block mal ab und nehmen das jetzt erstmal so hin. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen verstanden, worum geht's, was sind so die Thematiken, in denen wir uns bewegen. Jetzt wäre noch eine Frage, die auch ein bisschen an dich persönlicher geht. Warum genau hast du dich oder begeistern dich, scheint ja so zu sein, diese Themen Cognitive und Neuroscience eigentlich so und wieso bist du da überhaupt reingegangen?
Ganz lustig. Ich wusste am Anfang eigentlich gar nicht, was ich studieren soll. Ich habe mich für viel zu viele Sachen interessiert, habe nie was von Cognitive Science gehört, bis mir das zufällig mal dann der Studienberater ganz enthusiastisch dann von erzählt hat und hat gesagt, hier, geh mal direkt zu einer Vorlesung und guck dir das mal an. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Vorlesung gegenüber, das war auch wirklich die erste Vorlesung, wo ich drin saß, das war künstliche Intelligenz. Die letzte Vorlesung vor der Klausur Ende des Semesters. Ui. Das hieß, ich saß da drinne, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Natürlich zu erwarten, aber naja, es war schon ein bisschen demotivierend.
Das glaube ich.
Habe mich dann aber dann mit den Studenten dort unterhalten und die haben gesagt, nee, das ist, dann die haben mir dann eigentlich erst erklärt, was das ist, ja, was dieser Studiengang ist. Und im Endeffekt geht es ja darum, zu versuchen, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, aufgrund von unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Es ist, wie können wir das versuchen nachzuvollziehen aufgrund von Mathe? Wie können wir das versuchen nachzuvollziehen aufgrund von Philosophie? Ja, ne? Philosophy of Mind, Neurobiologie, künstliche Intelligenz, Neuroinformatik, Psychologie, kognitive Psychologie. Ja, das alles kommt damit rein. Das sind natürlich alles Sprache, ne? Linguistik natürlich auch. Das sind alles Details, die uns ausmachen und wie man sozusagen, ja, ich sag mal, das Gehirn untersuchen kann. Und so ging das bei mir eigentlich los. Und ich habe dann über die Zeit hinweg während des Studiums noch Auslandssemester gemacht und dann habe ich dann meinen Master dann in den Niederlanden gemacht, wo es dann ein bisschen mehr Fokus war auf Gehirn und nicht mehr nur die abstrakten Konzepte, sondern wirklich, wie machen wir jetzt wirklich Hirnforschung aufgrund von Geräten, FMRT, EEG, MEG und so weiter und so weiter. Und dort hatte ich dann eigentlich wieder meinen Weg gefunden zu Bewegungen. Also es hat mich immer interessiert, ja, wie lernen wir eigentlich Bewegungen? Ich mache sehr gerne Sport, lerne immer gerne sehr neue Sachen dazu und ich habe mich immer gefragt, wie ist, also wenn du dann wirklich extrem krasse Sportler siehst oder Akrobaten, wie geht das? Wie macht das? Es sieht für uns, für den Untrainierten, unmöglich aus. Aber es ist ja vor unserer Nase und es ist ja möglich. Und wenn wir selber trainieren würden, würden wir da auch hinkommen. Es dauert extrem lange, aber es ist möglich. Und das ging mir nie aus dem Kopf. Und das habe ich dann in meinem Doktor dann halt entsprechend untersucht. Und aufgrund der Biomechanik, die dann dazu kam, habe ich halt das Toolset von AI noch mit dazugelernt und gemerkt, wie viel man eigentlich noch mit rausholen könnte für den normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir hatten natürlich dieses 3D-Motion-Tracking-System und alles drum und dran. Ich saß da gefühlt 6 Monate im Keller, um das runter zu programmieren, damit das dann irgendwann mal läuft und richtig läuft. Aber die Frage ist dann im Endeffekt, was viele, glaube ich, vergessen ist, wenn die Forschung fertig ist, warum haben wir das denn jetzt eigentlich gemacht? Und was können wir damit jetzt eigentlich anfangen? Und das wird oftmals vergessen. Da sind dann alle so, ja geil, wir haben alle Tools, wir haben hier Cutting Edge. Aber es kommt halt nie beim normalen Menschen an, der eigentlich für bezahlt hat.
Ja, total, das ist auch eine super Überleitung, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Und diese Frage, wie kriegen wir jetzt eigentlich irgendwas, was in der Wissenschaft passiert ist, was wir da rausgefunden haben, vielleicht was wir auch entwickelt haben, jetzt irgendwie in die Wirtschaft oder genauso ins normale Leben. Ist denn, also da musst du mich jetzt einmal kurz aufklären, das Tool jetzt, was ihr bei Lendera benutzt, ist das von dir oder hast du daran mitgearbeitet? Wie ist das entstanden? Ist das aus deiner Doktorthesis entstanden?
Nee. Das hat...
Okay, das klang jetzt gerade so.
Nee. Ich bin erst seit einem Jahr bei Lendera und das haben die alles selbst aufgebaut. Da kann ich keinen Credit für bekriegen.
Okay, 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 gut. Aber trotzdem hast du dich ja mit diesen Themen Bewegung und irgendwie in Zusammenhang mit einer Form von das irgendwie greifbar, erfassbar zu machen, ja auch vorher schon beschäftigt. Würdest du denn sagen, dass es da irgendwie ein Defizit gibt, wenn es darum geht, gerade bleiben wir mal in diesem Tech-Bereich, weil da ist es so schön greifbar. Also, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen abstrakter, irgendeine soziokulturelle Studie, da entwickelst du jetzt nicht unbedingt ein Produkt raus, aber aus einem 2D auf 3D-Tracking, so wie ihr das jetzt benutzt, das ist ja was, was ja auch einen echten Nutzen haben kann, was du ja wirklich als Produkt irgendwie anbieten kannst. Würdest du sagen, es gibt ein Defizit, wenn es darum geht, gerade in diesem Tech-Bereich wissenschaftliche Innovation in die Wirtschaft zu bringen?
Ja, definitiv.
Und was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, es liegt grundsätzlich an den unterschiedlichen Zielen, die verfolgt werden. In der Wirtschaft geht es natürlich darum, ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendetwas von Mehrwert auf den Markt zu bringen, um ja natürlich dafür dann bezahlt zu werden und entsprechend dann zu wachsen als Firma, das Produkt zu verbessern, etc. etc. Sozusagen die Nachfrage zu bedienen. Dieser Teil, der besteht in der Forschung nicht. Die Incentive Structure in der Forschung ist, du solltest deine Forschung auf etwas konzentrieren, womit du im Endeffekt ein Paper schreiben kannst. Paper sind in der Forschung das Bread and Butter. Das ist eigentlich sozusagen das Produkt in Anführungsstrichen, ja. Und sobald du eins geschrieben hast, du hast das Paper geschrieben, du hast es veröffentlicht, ist es jetzt Zeit für dich, zum nächsten Projekt zu gehen. Es ist nicht Teil der Struktur, dass wenn jetzt du in diesem Paper zufällig reingeschrieben hast, hier, so funktioniert eine AI zur 2D, 3D-Skelettschätzung. Es ist nicht Teil des universitären Systems, dir dann den Raum, die finanziellen Mittel und auch noch die Struktur zu geben, um da ein Produkt draus zu machen. Die bestehen da leider nicht. Und es ist eigentlich ein bisschen traurig. Du siehst zum Beispiel in den USA ist es so, dass du guckst dir Y Combinator an, bei Stanford zum Beispiel, wo wirklich versucht wird, hey, wir haben hier so viel intellektuelle Power, lass uns doch mal versuchen, da was Produktives draus zu schaffen. Und so sind diese Sachen, diese Incubator natürlich alle entstanden und auch die erfolgreichsten Incubator weltweit. Und vieles davon wird versucht nachzumachen in europäischen Ländern. Aber die finanzielle Struktur und wie die Systeme hier aufgebaut sind, sind so langsam, die Mühlen drehen sich so langsam, dass es mit der Tech-Entwicklung einfach nicht mithalten kann.
Ja. Ja, also hier ist es ja wirklich dieses, alle schreiben Paper und forschen, schmeißen sie alle in einen Topf und dann hofft man einfach, dass die Wirtschaft sich dann was rausnimmt und dann was draus macht, ne?
Ja, aber das ist halt das Ding. Die Wirtschaft weiß noch nicht mal, dass irgendwelche Paper dann entwickelt wurden. Ne? Ich meine, du brauchst dann, nehmen wir mal an, du hast jetzt nur Informatik studiert, ja? Im Informatikstudium lernst du natürlich die gewissen Prinzipien vom Programmieren, ja, abstrakt Datentypen, Klassen, wie baust du das selber auf, welche Libraries solltest du verwenden, so, ne, Best Practices, um Programmierer zu werden.
Ja, also
hoffentlich.
Auch.
Hoffentlich, ja, also, auch, ja.
Nee, aber noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, aber
okay.
Ja.
Okay, und dann der Fokus, also ich konzentriere mich jetzt nur auf den Bachelor, ne. Der Fokus ist aber nicht unbedingt, wie ist denn das jetzt alles entstanden? Ja, wie haben die Leute das denn jetzt alles gemacht? Es kann sein, dass das dran gekommen ist, aber ich weiß nicht, also als ich das hatte, ich musste nie Paper lesen im Informatikfach. Never.
Nee, im Bachelor, nein, nein, nein.
Im Bachelor
in der Bachelorarbeit, genau. Ein paar, aber ansonsten, ja.
Und das ist halt, was ich meine, ist, wenn du nur den Bachelor gemacht hast und dann in die Wirtschaft gehst, dann hast du eigentlich diesen Forscherteil, wie das alles entstanden ist und wie die Arbeit stattgefunden hat, um diese Sachen eigentlich zu entwickeln, hast du irgendwie gar nicht mitbekommen.
Nee.
Und das ist das Ding, wenn du dann in der Wirtschaft bist und dann einer von dir erwartet, ja, mach mal das neueste Cutting Edge, wüsstest du vielleicht auch gar nicht, wo du gucken müsstest. Ja, das kommt eigentlich erst danach. Und viele, die dann eigentlich ein bisschen länger an der Uni geblieben sind und genau wissen, hey, so muss ich danach suchen, so läuft der Hase, die haben dann einen extremen Mehrwert in der Industrie, weil die wissen dann genau, ja, weißt du was, ich lese dann meine 4 Paper pro Woche, um auf dem wirklich neuesten Stand zu sein. Also auf dem wirklich neuesten Stand, was die Technologie angeht. Und ich muss dafür jetzt nicht irgendwie den, keine Ahnung, irgendeinen Blog lesen, der sagt, der hält mich auf dem neuesten Stand.
Ja, nicht so stundenlang auf Medium rumscrollen.
Genau.
Genau. Ja, total. Okay, das verstehe ich. Und du hast natürlich recht, im Bachelor, also ich habe ja Medieninformatik im Bachelor studiert, auch nach einer Fachhochschule. Das heißt, das war auch ganz, ganz absurd, weil es natürlich so ist, du machst da dein Studium, du hast deine Projekte, kannst voll viel ausprobieren, ist auch alles cool und so. Und dann kommt so, ja, jetzt machen wir eine Bachelorarbeit, das sollte irgendwie wissenschaftlich sein. Ja, und du denkst so, hey, ja, aber also ich habe vorher nie wissenschaftlich gearbeitet, nicht einmal so, ne? Ich hatte keine Ahnung. Und jetzt im Master lerne ich langsam, wie man wissenschaftlich arbeitet, auch in den verschiedenen Bereichen. Also das ist ja auch, ne, im Bereich HCI ist ja die Art der Forschungsfrage, wie du deine Forschung aufbaust, ist ja ganz anders als irgendwie in eher, sag ich mal, sehr techniklastigen Bereichen. Und das stimmt, das gibt einem schon, glaube ich, also selbst wenn man es dann später nicht macht und wenn man vielleicht dann doch einfach direkt in die Wirtschaft geht, gibt es aber ja auch so ein Gefühl dafür, genau, wie finde ich eigentlich Sachen raus und wie muss ich mich da eigentlich strukturieren? Wie formuliere ich eigentlich irgendwie eine These, die ich habe und wie gehe ich der dann irgendwie strukturiert nach? Und das ist klar, also das lernst du im Bachelor nicht.
Genau, also ich meine, was mich ein bisschen gewundert hat, als ich dann in den Niederlanden war und meinen Master gemacht habe, ich habe dann natürlich aufgrund der Bachelorarbeit und wie es bei mir im Cognitive Science Studium war, eigentlich ziemlich schnell mussten wir uns schon damit auseinandersetzen, wie man das alles machen muss. Aber als ich dann meine Kommilitonen, die hatten sowas nicht und ich dachte, das wäre normal gewesen. Und irgendwann war es dann so, als ich dann auch dort an der Uni unterrichtet habe, musste ich ein Fach unterrichten, das hieß Academic Skills. Ne? Also akademische Skills in dem Sinne halt einfach.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist es immer so wissenschaftliches Arbeiten.
Ja, genau,
so.
Oder wissenschaftliches Arbeiten. Und dieser Kurs wurde gegeben im ersten Semester Bachelor. Im ersten Semester, direkt. Da wurde nicht irgendwie groß gesagt, hier, da warten wir jetzt mal, bis die Bachelorarbeit kommt. Nee, nee, der wird jetzt gegeben, weil das sind so essentielle Skills, die du lernst, nicht nur für deine Bachelorarbeit, sondern für grundsätzlich alles, was du mal machen solltest. Und ich habe diesen Kurs gegeben für Psychologen, die dann natürlich wussten, ja, natürlich gehe ich in die Forschung, natürlich brauche ich sowas. Und ich habe den Kurs gegeben für BWL-Studenten, die sich gesagt haben, warum muss ich das lernen? Ja, warum sitze ich hier? Was soll denn das? Und das bei den BWL-Studenten war mir auch ganz klar, so, hier will keiner von denen sitzen. Und das habe ich die auch am Anfang immer ganz klar gefragt, so, wer von euch glaubt, dass dieser Kurs für euch überhaupt was bringt? Keine einzige Hand ging hoch. Ja, keine einzige Hand. Und zu Recht, weil es hat denen ja niemals jemand erklärt, wofür das denn nützlich wäre. Und es ist genau das, was du sagst, ne? Es geht darum, wie definiere ich eine Fragestellung. Ne? Was ist meine Frage? Denn sobald du das nicht genau weißt, hast du eine so große Wahrscheinlichkeit, ins Leere zu laufen. Ne? Du rennst, aber du weißt eigentlich gar nicht, wohin. Und das ist deine Frage. Du musst lernen, wie definiere ich meine Frage? Wie denke ich darüber nach? Was heißt das? Ja? Wie kann ich die beantworten? Das ist der eine Punkt. Dann der andere Punkt, wie du schon meintest, wie finde ich jetzt Literatur? Das ist super schwierig, dass wenn du das nicht einmal strukturell beigebracht bekommen hast, die meisten Leute wissen einfach überhaupt nicht, wie die nach Papern suchen müssen. Dann kommt die Paper-Sache. Wie muss ich Paper lesen? Etc. etc. Und wie strukturiere ich das dann? Und so weiter. Und ich habe versucht, denen zu erklären, guck mal, ihr macht vielleicht dann in Zukunft keine wissenschaftliche Arbeit, aber wenn ihr Angestellte habt oder irgendwelche Kollegen und die bittet, irgendwelche Aufgaben durchzuführen, habt ihr eine so höhere Wahrscheinlichkeit, die deutlich zu formulieren, einfach nur, weil ihr das jetzt mal gemacht habt und ihr könnt hinterfragen, was euch da vorgesetzt wird. Das ist das Wichtigste. Ich finde eigentlich, man sollte es nicht wissenschaftliches Arbeiten nennen, man sollte es eigentlich kritisches, strukturelles Denken nennen. So sollte man es eigentlich nennen.
Ja, stimmt. Das würde ein bisschen mehr das beschreiben, worum es dabei geht. Ich musste auch gerade, als du das erzählt hast, total an das Schreiben von Papern denken. Weil ich meine, ich habe ja auch jetzt ein Jahr lang aber ich habe eine Zeit lang auf jeden Fall als Redakteur gearbeitet. Und da war natürlich eine sehr große Aufgabe, einfach Texte schreiben. So, und dieses journalistische Schreiben, das ist dann sehr locker, auch mal ein bisschen formulieren, ein bisschen blumig. Und dann bin ich halt wieder zurück an die Uni nach einem Jahr Vollzeitarbeiten und dann hieß es auf einmal wieder, okay, jetzt wieder Paper schreiben und das ist ja wirklich, das schreibt sich ja auch ganz anders.
Ja, ganz anders.
Da ist ja, hör auf zu labern, mach nur das, was wichtig ist und ne, und allein solche Dinge, dass man die einmal beigebracht bekommt, das ist ja auch einfach, also das ist ja für jede Berufs-E-Mail irgendwie wichtig, kurz und knackig auf den Punkt zu kommen, das will ich, das wollen wir das so und so machen, fertig. Und ja, ich glaube auch, dass das ein großer Punkt ist. Also, das heißt, was würdest du denn ändern am akademischen System? Weil man könnte jetzt ja auch argumentieren, wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Thema wissenschaftliche Innovation in die Wirtschaft zu bringen. In dem jetzigen System steht natürlich Wissenschaft für sich. Also die Leute forschen aus Interesse, aus da gibt es noch nicht so viel zu und nicht aus, damit könnte ich vielleicht irgendwie am Ende Geld machen. Wie würdest du das denn umbauen und wie würdest du mit dieser Kritik umgehen oder mit diesem Aspekt?
Ich glaube, es gibt zwei wichtige Faktoren, wenn es um Forschung geht. Einmal ist es wirklich die anwendbare Forschung und einmal ist es die, ich sag jetzt mal, Grundlagenforschung. Beide haben ihr Dasein, haben ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, wenn wir uns angucken, einige der größten technologischen Fortschritte, die wir erzielt haben, sind durch Grundlagenforschung passiert. Einfach weil Leute so interessiert dran waren, wie funktioniert denn das jetzt? Und dann ist was Bahnbrechendes passiert. Nicht, weil die an irgendwas gearbeitet haben, um danach Geld zu machen. Damit will ich jetzt natürlich nicht rechtfertigen, dass nur Grundlagenforschung irgendwie so, gib denen mal Geld und lass die mal in Ruhe. Nee, das muss schon ein bisschen strukturiert folgen, aufgebaut sein. Und das, wenn es um die anwendbare Forschung geht, da ist es eigentlich recht eindeutig. Da ist es dann, okay, wir haben jetzt gewisse Probleme, wir haben ein gewisses Toolset. Wie können wir dieses Toolset jetzt verwenden, um diese Probleme zu lösen? Das ist ziemlich straightforward. Was ich an dem akademischen System ändern würde, oh wow, da bräuchten wir jetzt, das ist eine lange Liste.
Das ist eine sehr Hammerfrage. Ja, aber wenn du jetzt wirklich so einfach, und dann hättest du so zwei, drei Sachen so strukturell so ein bisschen geändert. Also kannst du ja mal ins Blaue, kannst du ja mal laut denken.
Ich glaube, ein großes Problem im akademischen System selbst ist gerade die Nichtstabilität, die Forschern gegeben wird. Heißt, du machst deinen Doktor, dann machst du einen Postdoc, dann bist eigentlich erwartet, dass du nochmal einen Postdoc machst und dann vielleicht noch einen und alle drei woanders. Am besten noch international, weltweit irgendwie verteilt. Und jedes Mal, wenn du einen machst, bist du eigentlich in einer anderen Forschungsgruppe mit einem leicht anderen Fokus. Du baust eigentlich sozusagen dein Profil auf, dein Portfolio, um dann dich dann für Professuren zu bewerben. Und erst ab dem Zeitpunkt, wenn du, sag ich mal, eine Professur, eine Vollprofessur bekommen hast, hättest du theoretisch den Raum und die Sicherheit, dich jetzt auf Sachen zu konzentrieren. Aber dann bist du 40? Das ist, und die meiste, und dann musst du dich auf Sachen konzentrieren, die eigentlich nichts mehr mit der Durchführung der Forschung zu tun haben, warum du eigentlich angefangen hast. So, und diese, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn sich das etwas ändern würde. Es würde den Forschern selber ein bisschen mehr, ich sag mal, Luft zum Atmen geben. Und ich glaube, es würde auch die Arbeit verbessern, weil du dann nicht nur so darauf konzentriert bist, Paper nach Paper rauszuhauen, im Sinne von Quantität, die dann über die Qualität steht. Und wenn du das ändern würdest, geht dann die Qualität hoffentlich nach oben. Das ist das eine, das ist jetzt für die Forscher selber. Das andere ist, ich glaube, Universitäten sollten sich mal grundsätzlich fragen, was machen wir hier eigentlich? Ja, was ist unser Ziel hier? Ist es unser Ziel irgendwie, ist es unser Ziel, Bildung zu bieten? Ja, dass Leute hier studieren können? Ist es unser Ziel, Forschung zu machen? Ist es unser Ziel, die Forschung und etwas für das Allgemeinwohl zu übertragen? Das sind eine ganze Menge Sachen, ja. Und wenn du irgendeine Firma fragst, ja, hey, was ist denn jetzt euer Added Value, und die sagen mehr als drei, dann weißt du sofort, ja, ja, ich glaube, ihr müsst euch mal wirklich fragen, auf eins konzentrieren, ja. Und bei den Unis geht's echt so, ja, die machen eine ganze Menge. Und das ist dann innerhalb der Uni leider auch nicht gut strukturiert. Du hast zu viel Bürokratie, es ist einfach zu zäh. Du merkst, die Studenten wollen Gas geben, die Studenten sind da mit Elan, die wollen was lernen, und dann kommen die in die Forschung und plötzlich wird denen so eine Wand vorgesetzt, wo die erstmal durchrennen müssen, aber erst nachdem sie da 50 Mal gegengelaufen sind. Das ist nicht gut.
Also, ja, das klingt auch nicht gut. Also jetzt so zusammengefasst kann man ja sagen, das eine ist wirklich, dass die, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, die Arbeitsbedingungen in der Forschung sind auch ein bisschen beschissen, um es mal so auszudrücken.
Das war ziemlich nett ausgedrückt.
Ja, genau. Also ich habe es auch schon von Freunden und Kollegen gehört, dass, ne, also allein dieses Thema, du kriegst immer nur befristete Arbeitsverträge, teilweise nur halbe Stellen, du musst ständig umziehen. Ja. Und ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, wenn das so ist, bis du 30 bist, dann kann man sagen, ja gut, das trifft sich vielleicht eh mit dem Lebensentwurf von vielen. Aber wenn du jetzt irgendwie Bock auf Familie hast oder so, dann ist das ja total... Ja,
kannst du vergessen.
Für den Arsch. Das geht ja dann
nicht. Das Schlimmste daran ist dann, wenn ein Partner auch in der Forschung ist, dann, also das ist, es gibt sehr wenige, die das hinkriegen.
Ja, dann ist einer in Schweden, der andere ist irgendwie in den USA, und dann nach einem halben Jahr ist der nächste. Ja, das ist natürlich, das macht es wahrscheinlich echt unattraktiv für viele, das kann ich mir gut vorstellen. Und also, ich bin jetzt nicht so tief in der Forschung drin, deswegen kann ich das immer nur so an, ich habe das nur mal so anprobiert bis jetzt, aber was ich auch das Gefühl habe, zumindest merke ich es, ich bin jetzt auch an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, also auch einer Fachhochschule, dass da natürlich, also ich habe das im Bachelor gemerkt, dass dann oft in Kursen die Sage war, ja, aber was ist denn jetzt der Nutzen davon? Und dann habe ich ja immer gesagt, ist das nicht voll egal? Also bin ich nicht eigentlich hier, um irgendwie den Umgang mit Themen zu lernen, Themen zu verstehen, und sollte nicht der wirtschaftliche Nutzen gerade gar nicht so eine Rolle spielen? Ich weiß nicht, siehst du das genauso, dass man eigentlich Studenten auch die Freiheit geben sollte, Themen wirklich auszuprobieren und eine Erfahrung drin zu sammeln? Oder?
Ich finde es wichtig, dass man den Studenten den Freiraum gibt, Sachen auszuprobieren. Denn es ist wirklich schwer, wenn du anfängst zu studieren, dass von dir erwartet wird, dass du jetzt eigentlich schon wissen musst, in welche Richtung du gehen willst. Und so ist es jetzt momentan ein bisschen aufgesetzt. So wird es erwartet. Ja, du hast das eine Bachelorstudium und dann kommt das nächste und dann kommt dies und so. Und es ist eigentlich nicht so der Raum, weißt du, ich fange jetzt an, Informatik zu studieren, aber welcher Teil davon interessiert mich eigentlich? Ja, dann, es muss dir am Anfang ein bisschen Freiraum, Spielraum gegeben werden, um Sachen auszuprobieren. Und bei mir war es so, ich habe nie wirklich über den wirtschaftlichen Teil nachgedacht am Anfang. Ich habe das nur alles studiert, weil ich es so interessant fand. Ich wollte einfach wissen, hey, wie funktioniert denn dieses Ding zwischen unseren Ohren? Ja, das ist, ich kann, es kann doch nicht sein, dass wir so weit sind mit allem anderen und immer nur noch ein Bruchteil davon verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Das kann doch nicht sein. Warum ist denn das so kompliziert? Und das war mein Antrieb, ja. Und umso mehr ich diese Frage versucht habe zu beantworten, habe ich dann auch gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, wie komplex es ist, aber wie spannend es auch eigentlich ist. Und wenn du dieses Spannende, ne, das muss dabei bleiben, das musst du musst es den Studenten schmackhaft machen, ja. Die sind ja da, um was zu lernen. Aber sobald du sagst, ja, hier, das ist jetzt ein Buch, lernt das mal auswendig, da hat keiner Bock drauf. Dann lernen die auch nichts. Das lernen die dann vielleicht einmal auswendig für die Klausur. Und nachdem sie alles runtergeschrieben haben, kannst du es dir eigentlich so vorstellen, alles wurde jetzt mal gedownloadet auf das Blatt Papier von der Klausur und dann ist es raus. Verständnis null. Und Verständnis ist ja nicht das gleiche wie auswendig lernen. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Und ich habe das Gefühl, dass das Bildungssystem da jetzt momentan wirklich das ein bisschen vergessen hat. Schon seit längerem. Das siehst du ja auch, wie die Klausuren und so weiter aufgebaut sind. Und nachdem du das dann gemacht hast, um auf deine Frage zurückzukommen, nachdem man dann geguckt hat, hey, das ist die Spielwiese, tob dich ein bisschen aus, finde raus, was dich interessiert, dann kommt eigentlich fast automatisch mit so einem kleinen Push, wenn du dann merkst, so, ey, weißt du was? Man könnte damit das und das und das alles machen.
Ja.
Dann kommt das. Dann, aber du, wenn du damit direkt loslegst, ist es dann wieder, ne, bist du wieder dieses, das ist das Problem und das ist die Lösung. Aber der Weg dahin wird dir nicht beigebracht.
Ja, total. Und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, ist auch voll der gute Indikator dafür, ob man sich so grob in der Richtung bewegt, die einem auch Spaß macht. Mhm. Wenn man anfängt, Verknüpfung herzustellen, zu sagen, ah, warte mal, man könnte ja auch das so angehen vielleicht. Und wenn man solche Gedanken anfängt zu bilden, dann hat man sich schon so ein bisschen darin bewegt, kennt sich so ein bisschen darin aus und auf einmal denkt, ah, ich habe da mal was gehört und hier mal was gehört und jetzt kann ich das irgendwie zusammenbringen und so. Ja, nee, da hast du schon recht. Da muss ich auch wieder sagen, da muss ich jetzt mal ein großes Lob an meine bisherige akademische Ausbildung aussprechen, weil an meiner Hochschule war das im Bachelor und auch im Master so, dass halt wirklich du zwei oder drei Projekte hast, die du komplett frei wählen kannst. Du kannst, die sind auch nur, das fand ich auch geil, die wurden nicht benotet. Da gab es nur einen Bestand oder nicht Bestand. Die waren trotzdem total wichtig. Aber da war wirklich, such dir ein Thema, such dir Betreuer und dann bearbeite das so, wie du Bock hast. Und da habe ich, glaube ich, total unterschiedliche Sachen gemacht und dann aber so im Endeffekt schon rausgefunden, okay, welcher Bereich macht mir eigentlich irgendwie am meisten Spaß. Also das war ziemlich cool.
Das klingt echt gut. Das war bei meinem Studium war das glücklicherweise auch so.
Ah, sehr
aber ich habe bei vielen anderen gesehen, die haben wirklich gelitten.
Ja, ey, ich habe nochmal angefangen Geowissenschaften zu studieren und da habe ich auch total das konnte ich gar nicht, weil es war halt wirklich nur dieses Auswendiglernen, Informationen in deinen Kopf drücken, ohne sie irgendwie zu benutzen, ohne irgendwas damit zu machen und da bin ich nicht. Da habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt.
Kann ich verstehen.
Ich möchte übrigens, wenn euch diese Themen interessieren, dieses ganze Thema Wissenschaftsbetrieb, aber auf so eine coole Art, sag ich mal, würde ich gerne einmal ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen. Ja. Ich habe mir jetzt nämlich im Vorfeld auch schon mal zwei Folgen angehört und das möchte ich auf jeden Fall machen. Der heißt einfach wie du, also Atmar Zawari Podcast und da sprichst du ja eigentlich, oder vielleicht erzählst du einfach kurz selber, was du da machst.
Ja, so eigentlich das Ziel ist, genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Brücke zu schlagen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Ne, was ist eigentlich gerade Cutting Edge? Und das auf eine Art und Weise zu besprechen in einem Gespräch, damit alle zuhören können, damit auch alle verstehen können, worum geht's eigentlich. Und eigentlich auch mal die Forscher ein bisschen einzuladen, über ihren Tellerrand hinaus zu schauen, hey, was kann man damit denn eigentlich machen? Und dann auch mit den Wirtschaftsleuten zu sprechen, die vielleicht gewisse Produkte aufsetzen, wie die an Sachen rangehen. Und dann zu sagen, hey, weißt du was, die Forscher hatten jetzt das und das rausgefunden, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Und 99% der Fälle passiert dann meistens, nee, habe ich nichts von gehört, wow, krass, super, da sollten wir mal reinschauen. Ja. Darum geht's dann, ja, genau.
Ja, und der ist echt toll, also das ist so vom Ansatz her, glaube ich, ist es ein bisschen wie unser Podcast, nur für schlauere Leute noch, also oder zumindest, nein, ne, also weil ihr jetzt schon, ihr geht ja noch ein bisschen tiefer in die Themen rein und es ist natürlich, da sitzen halt wirklich immer zwei gestandene Akademiker, die einfach schon ein bisschen mehr Ahnung haben, aber so diese Idee, wir machen das wirklich allen Leuten verständlich, das ist ja so das, was du auch hast und das funktioniert sehr gut, also ich habe mir ein paar Folgen angehört, hat mir sehr gut gefallen.
Das freut mich.
Und ja, sehr gut. Dann würde ich gerne nochmal, bevor wir jetzt auch schon so langsam Richtung Ende kommen, nochmal ganz kurz zu Lendera kommen. Das haben wir nämlich fast ein bisschen vernachlässigt.
Ja, genau.
Lass uns doch einfach einmal so diese Pipeline dieser Anwendung durchgehen. Also was passiert, dass ihr jetzt nicht so super viel ausplaudert, aber dass wir einmal so grob durchgehen, wie benutzt man diese App und was passiert da so grob im Hintergrund? Dass die Leute einfach mal eine Vorstellung haben, nämlich davon, was das für eine App ist. Und vor allen Dingen, glaube ich, schlägt das auch ganz gut die Brücke. Wir haben jetzt über dieses akademische Thema KI am Anfang viel gesprochen. Mhm. Und jetzt können wir halt genau diese Frage, was kann man jetzt eigentlich damit machen, beantworten anhand dieses Beispiels.
Genau. So, was kann man denn damit machen? wir hatten ja gesprochen über die Ganganalyse, ne? Diese 3D-Schätzung, diese 3D-Skelettschätzung im Raum. So, was kann ich denn jetzt damit anfangen? Der Fokus von Lindera ist, Mobilitätsprobleme zu lösen. Und unser Fokus momentan ist es wirklich, Stürze im Alter zu vermeiden. Denn Stürze sind im Alter eigentlich der Faktor, der größte Faktor von, ja, vom Versterben. Und das ist vermeidbar. Das kann man lösen. Aufgrund des Gesetzes muss eigentlich in den Pflegeheimen alle 3 Monate eine Sturzpräventionsanalyse sozusagen stattfinden. Die ist aber überhaupt nicht standardisiert. Ne, das ist einmal das Problem. So, was gibt es an Tools? Keine standardisierten Tools. Wird irgendwie meistens mehr so, ich würde es mal sagen, Pi mal Daumen gemacht. Ja? Und es wird extrem viel von den Pflegekräften, die sowieso schon total überarbeitet sind, verlangt. So, und wo kommt die Technologie jetzt ins Spiel? Genau hier. Wir wollen genau das einfacher machen für die Pflegekräfte, die das durchführen, und benutzen die KI, um ein standardisiertes Verfahren aufzusetzen. Mit der 3D-Skelettschätzung können wir nämlich direkt rausziehen, was ist die Ganggeschwindigkeit, was ist die Schrittweite, gibt es eine Schrittasymmetrie, was ist die Beugung, die Vorwärtsbeugung vom Rücken während des Gehens, ist vielleicht eine Seitwärtsneigung vorhanden, solche Sachen. Das sind alles Indikatoren, die über den Gesundheitszustand des Seniors extrem viel aussagen. Gleichzeitig erfassen wir auch noch weitere Indikatoren durch einen Fragebogen in der App. Es werden ein paar Fragen gestellt, um diese Sachen natürlich in den Kontext zu setzen. Stell dir mal vor, wir erfassen jetzt, dass ein bisschen Schwanken da ist, ja, während des Gangs. Ein bisschen hin und her schwanken. So, und dann stellt sich ein Fragebogen raus, der Senior muss 9 Medikamente nehmen, die extrem viel und jedes einzelne Medikament von denen verursacht Schwindel, ja. Ja, okay, gut, ne? Das ist ein Faktor. Ja. Das sind die Risikofaktoren, die wir abdecken. Es sind insgesamt 14 Risikofaktoren, um wirklich die KI-Anwendung so zugänglich wie möglich zu machen und eigentlich alle komplexen Daten, die wir aus dem Hintergrund ziehen, anstatt es, weißt du, oftmals ist es so, du hast ein Werkzeug, du kannst damit richtig coole Sachen machen und du kannst all diese Informationen daraus ziehen, aber für wen sind die Informationen jetzt nützlich? Ja, muss die Person, die jetzt 50.000 Variablen vor sich sieht, muss sie dafür 20 Jahre zur Uni gegangen sein, um jetzt damit was anfangen zu können. Ja, meistens ist das so, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Ne? Und was Lindera gemacht hat, war, hey, wie können wir diese Risikofaktoren, wie können wir all das, was wir da jetzt rausgezogen haben, zusammenfassen in eine Zahl und so in die das Sturzrisiko beschreibt. Und das ist der Sturzgrad, den wir berechnen. Ja, genau. Also das macht die App.
Das ist, wenn ich kurz einhaken darf, das ist ja im Grunde das, was ich ganz am Anfang meinte, dass ich manchmal so KI abgespeichert habe unter ein Modell oder ein System beschreiben, das ich selber noch nicht so zu 100% verstanden habe. Und das deswegen die KI einfach so annähern lasse und dann beschreibt die das für mich. So ein bisschen so, darauf läuft es ja hinaus, ne?
Fast, also wenn du sagst. Ja, fast. Also das Gute, das ist sehr vereinfacht. Das Gute ist, Sturz und Gründe von Stürzen ist ein sehr erforschtes Gebiet. Das heißt, entsprechend weiß man, welche Faktoren zu Stürzen führen können und auf welche Indikatoren man achten soll, die Stürze vorhersagen können. Und da basieren wir natürlich drauf. Ne? Das haben wir uns natürlich alles angeguckt. Wir sind ja ein Medizinprodukt und wir müssen da gewisse medizinische Richtlinien befolgen. Wir können uns da nicht irgendwie mal sowas ausdenken. Und unsere KI muss entsprechend auch validiert sein, medizinisch validiert sein. Und da haben wir jetzt auch den Stempel drauf. Und das ist
Es geht
mit Vollgas voran und wir versuchen natürlich so viele, die App an so viele Leute wie möglich zu bringen.
Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, das ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, sondern es ist ein Zusatztool, das man benutzt, um den menschlichen Fehler bei so einer Pi mal Daumen-Analyse so ein bisschen zu verbessern oder auszumessen.
Ganz genau. Und zwar, also ein Teil, den ich noch nicht erwähnt habe, war, nachdem wir diese ganzen Parameter und ganzen Variablen gesammelt haben und Risikofaktoren erkannt haben, geben wir maßgeschneiderte Empfehlungen raus. Wir wissen dann ja genau, welche Risikofaktoren vorhanden sind, und wir wissen auch schon jetzt, welche Maßnahmen helfen könnten, um diese Risikofaktoren zu vermeiden, zu verringern. Und da ist jetzt zum Beispiel genau das, was du sagst, ist auch ganz oft dabei, wo wir dann sagen, reden Sie mal zum Beispiel jetzt mit den Medikamenten, ne? Es kann ja ganz oft sein, dass ein Senior vielleicht zu drei verschiedenen Ärzten geht, ja? Der eine Arzt weiß nicht, was der andere verschrieben hat. Und das, wenn dann dort mal draufsteht, wie viele Medikamente die dann eigentlich nehmen, bei uns, wir sagen dann ganz klipp und klar, Sie sollten vielleicht mal mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Das ist nämlich nicht gerade
ein bisschen viel.
Ja, oder einfach nur auch mal auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Das ist, wir wissen natürlich gewisse Kontexte nicht. Einfach nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Das machen wir den Pflegern natürlich auch, dass die informiert werden und diese Informationen auf eine gewisse Art und Weise aufbereitet werden, damit die damit natürlich auch was anfangen können und nicht nur die Senioren.
Mhm. Okay, das heißt, zusammengefasst, Videoaufnahme. Das Video wird, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen auf Qualität überprüft. Muss ja ein vernünftiges Video sein. Dann diese Pose Estimation, also die Schätzung eines dreidimensionalen Skeletts aus den zweidimensionalen Bildinformationen. Daraus werden dann diese Mobilitätsparameter
abgeleitet.
Gesammelt. Das ist das, was abgeleitet, genau. Das ist das, was im Hintergrund passiert. Das ist das, was jetzt ich nicht einfach so machen könnte, wenn ich jetzt meiner Oma beim Gehen zugucken würde. Dann Fragebogen. Analyse von diesen ganzen Daten und daraus dann Sturzgrad und Empfehlungen im Hinblick auf die Risikofaktoren. Das ist so der ganze Workflow.
Ganz genau. Und du kriegst dann auch einen Report sozusagen, eine komplette Zusammenfassung mit deinen Gangparametern und eine Erklärung, was das alles bedeutet und den Empfehlungen, alles mit dazu.
Okay. Und das alles ist nur möglich auf Basis von wissenschaftlichen Innovationen im Bereich Neuroscience, Cognitive Science, Mobilitätsanalyse, Biomechanik,
Medizin,
AI und so weiter und so fort.
Genau.
Ja. Um das nochmal hervorzuheben, dass das nämlich wieder der Zusammenhang besteht. Also, okay, ja, super, also super spannend. Ich würde tatsächlich auch noch total gerne weiterreden, weil ich bin gerade einfach auch so privat im Studium voll in diesen Themen drin und finde das einfach, also interessiere mich da einfach für. Aber wir müssen, glaube ich, so langsam mal Richtung, wir reden nämlich jetzt schon seit fast einer Stunde, müssen so langsam mal Richtung Ende kommen. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich das nicht so anfühlt. Also von daher sehr gut. Und wir haben noch so zwei Kategorien. Die sind auch relativ schnell abgefeuert. Die erste Kategorie ist der sogenannte Tech-Changer. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es gibt ja eigentlich so in jedem Leben so eine technische oder digitale Innovation, die wirklich mal so ein richtiger Gamechanger war, die mal grundlegend verändert hat, wie man eine Sache macht, wie man darüber nachdenkt, wie man etwas benutzt. Gibt es da bei dir was, wo du sagst, das hat für mich irgendwie tatsächlich was, das kann auch was ganz Banales sein. Also ich kann ja mal was zum Beispiel sagen, was es bei mir war. Ich habe im Bachelor, Medieninformatik studiert und dementsprechend natürlich, es ist ja dann einfach sehr computerlastig. Auch zu einer Zeit, wo Corona noch nicht war, saß ich eigentlich super viel vom Computer. Und ich habe, und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe dieses komplette Studium auf einem 13-Zoll-Notebook absolviert. Ich habe stundenlang vor 13 Zoll so gesessen. Ja. Und irgendwann habe ich dann mal kapiert, Mensch, ein Monitor ist gar nicht so teuer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich damit arm macht, und habe mir wirklich keinen guten Monitor geholt. Und das war ein richtiger Gamechanger, weil es war besser für die Haltung, ich hatte viel mehr Platz, ich konnte mit zwei Monitoren arbeiten. Und das war für mich so ein ganz banaler Gamechanger, einfach mal ein vernünftiger Arbeitsplatz.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Lass mich überlegen, was war bei mir der Gamechanger? Ich glaube, kann ich auch zwei nennen?
Ja, gerne.
Ich glaube, der erste war, als ich ein E-Book-Reader-Geschenk gekriegt habe.
Oh.
Und zwar, ich habe vorher mal sehr viel gelesen, aber irgendwann, man zieht dann andauernd um, muss die ganzen Bücher mal mitschleppen und dann irgendwann hat man dann keinen Bock mehr, immer neue zu kaufen, weil man die dann, ich will sie ja auch nicht wegschmeißen. Ne? Und dann, als ich den dann Geschenk gekriegt habe, dachte ich zuerst, ach nein, was für ein Spielzeug. Und ich habe angefangen, wieder viel mehr zu lesen, sogar mehr als zuvor. Einfach, weil ich ihn andauernd dabei hatte. andauernd.
Ja.
Das war der eine. Und ein anderer, wo ich nie dachte, dass das so viel ausmachen würde, sind Bluetooth-Kopfhörer. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte am Anfang immer, was ist das für eine Spielerei? Dieses Kabel stört mich überhaupt nicht. Und dann hatte ich meinen ersten Bluetooth-Kopfhörer und ich dachte, wow, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Freiheit schenkt, dass dieses bisschen Kabel so einen großen Unterschied macht.
Ja, definitiv. Also ich habe da letztens auch mit einem Kumpel drüber geredet, mittlerweile hört man ja auch Musik oder so oder Podcast übers Handy und dann hast du immer nur noch so 10 Zentimeter, mit denen du so mit deinem Handy operieren kannst, weil es dann so das Kabel so unterm T-Shirt durch ist und so. Oder laden und telefonieren gleichzeitig war auch immer ein Problem.
Genau.
Vor allen Dingen bei den neueren iPhones mit dem Lightning-Anschluss. Ja, total. Und E-Reader auf jeden Fall. Also ich habe auch irgendwann mal ein Geschenk bekommen zum Geburtstag mal und habe den dann auch, man hat den halt einfach irgendwie immer dabei. Genau. Und ich habe mir dann aber jetzt vor 2 Jahren nicht den Paperwhite geholt, sondern aber auch mit so einer Hintergrundbeleuchtung. Und das ist auch richtig geil.
Ja, meiner ist auch kaputt.
Weil du dann halt nicht.
Genau, den hatte ich dann auch.
Ja, und das ist nochmal nicer, weil gerade wenn du das Licht nicht anmachen kannst, weil du dann andere Parteien wecken würdest, zum Beispiel, dann perfekt. Dann kannst du einfach im Dunkeln lesen, es stört niemanden. Das ist richtig gut.
Ja.
Ja, cool. Okay, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich, weil ja die Gäste alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, geben jede Woche eine Empfehlung ab, die wirklich, das darf etwas sein, das dich ganz persönlich begeistert hat, wo du sagst, das hat mich total umgehauen. Das kann ein Buch sein, ein Film sein, YouTube, alles Mögliche. Es kann wirklich alles möglich sein, eine Software. Oder es kann natürlich auch was sein zum Thema. Ich hätte was zum Thema, wenn ich erstmal anfangen soll.
Bitte.
Kennst du den YouTube-Kanal 2-Minute Papers?
Nee, kenne ich gar nicht.
Dann wird der dir sehr gefallen. Das ist, ich habe doch mal einen Artikel, glaube ich, auf netzpiloten.de drüber geschrieben, als ich noch viele Artikel geschrieben habe. Das ist ein YouTube-Kanal von einem, der ist auch mittlerweile, glaube ich, Doktor und macht, glaube ich, auch gerade einen Postdoc. Und auch so im Bereich AI und Computer Vision ist der viel unterwegs. Und ja, AI, Computer Vision und Computer Grafik, könnte man sagen. Und der hat sich halt zur Aufgabe gemacht, der liest halt wahnsinnig viele Paper und dann macht er halt wirklich gute Zusammenfassungen in ursprünglich mal nur 2 Minuten, das kommt nicht immer hin, aber in so 2 bis 10, 15-minütigen Videos und fasst es halt so zusammen. Und da bin ich drauf gestoßen, im Bachelor, da hatten wir nämlich auch ein Fach, wo wir halt auch mal so uns ein bisschen mit Wissenschaft und Forschung auseinandersetzen wollten. Und da ging es so um so Gesichtsanimationen, da wollten wir ein Video von einem Gesicht machen und das übersetzen auf die Animationsdaten in einer Animationssoftware. Und das ist halt auch mit KI und so. Und da sind wir eben auch auf diesen Kanal gestoßen. Und das ist mega gut.
Cool.
Der macht auch am laufenden Band neue Videos.
Ah, okay. Den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, weil das ist eigentlich genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Also dieses, und es ist ein super Einstieg, bevor man das eigentliche Paper dann liest, weil man es halt schon mal einmal erklärt bekommen hat und meistens dann, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, wenn man so beim ersten Mal lesen, sind noch so viele Begriffe unklar, zumindest wenn man noch nicht so vertraut mit der Materie ist, und das hilft so ein bisschen, diese erste Hürde zu nehmen.
Ja, das stimmt. Boah, lass mich überlegen, also in der letzten Woche,
Kann auch vor 2 Jahren gewesen sein. Hast du irgendwas geguckt? Hast du irgendwas gehört? Gelesen? Gespielt?
Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, mit Freunden Fortnite zu spielen.
Oh, geil.
Und die mussten mich da, ich glaube, einen Monat mussten die mich überreden, um das überhaupt zu machen, weil ich dachte mir so, ja, was ist das? Ich meine, ich fand Computerspiele früher mal gut, ich bin da absichtlich von fern geblieben, weil ich weiß genau, das zieht mich zu sehr rein und dann, ich meine, mein Studium musste ja auch fertig werden und habe dann lange nicht mehr gespielt. Aber während der Corona-Zeit, ich meine, die ist ja nicht, dass die jetzt vorbei ist oder so, aber zu der Hochphase haben wir das dann zusammen gespielt und ich war wirklich begeistert, wie der Community-Aspekt in diesem Spiel implementiert war. Aufgrund von, ne, wie diese Avatare, müsste man ja sagen, oder die Spielfiguren, Videospielfiguren, aufgebaut waren, was du damit machen konntest, ne, das Customizen, aber nicht nur das Customizen, sondern auch wirklich der Gedankengang auf, wir machen das zusammen. Das war, das hat mich wirklich, dachte ich, wow, also das letzte Mal, als ich irgendwas gespielt habe im Internet, das war, lass mich lügen, 2009 oder so, und dann war das noch StarCraft oder sowas.
Okay,
das war natürlich ganz anders.
Ja, aber das, also Fortnite habe ich tatsächlich auch mal, war jetzt nicht während Corona, aber habe ich auch mal eine sehr intensive Phase, und ich musste mich dann aber tatsächlich auch irgendwann zwingen, das wieder zu lassen, weil das Überhand genommen hat. Also ich bin wirklich, das ging los mit nächtelang, und dann ging es los mit entweder lief's gut oder ich hatte Scheißlaune.
Ja. Oh wow.
Und ja, und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht für so kompetitive Spiele gemacht, aber es ist ein extrem gutes Spiel. Ich fand's auch, also es wurde ja auch viel kritisiert und so, aber ich fand's extrem gut. Und ich habe aber jetzt gehört, ich habe das noch nicht gegengecheckt, dass die wohl das Bauen rausgepatcht haben.
Echt? Aber das ist doch das Beste daran gewesen.
Dazu muss ich sagen, es ist Hörensagen, aber ich google das jetzt gerade mal live nebenbei. Hier, Fortnite Season 2, kein Bauen mehr möglich. Eurogamer.de ist die Quelle, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, die haben es rausgenommen.
Deswegen hieß es doch Fortnite.
Ja, es ist, also.
Okay, mal interessant, aber es hat wie wohl, sich das dann entwickeln wird.
Ja, es hat wohl irgendwas mit der Story zu tun, aber ich fange es auch nicht wieder an.
Aber wo wir jetzt gerade über Fortnite reden, habe ich geschlossen. Jetzt fällt mir gerade eigentlich etwas ein, was mich wirklich umgehauen hat. Das war im letzten halben Jahr, und das war die neue Unreal Engine. Die hat mich komplett vom Hocker gehauen. Das ist unglaublich, was da jetzt möglich ist. Wie weit die gekommen ist, wie detailliert und auf was für Geräten die laufen kann, trotz so einer hohen, detailreichen Umgebung, die dort gerendert wird. Es ist einfach unglaublich, unglaublich.
Ich glaube, die haben die da nicht auch Kennzahlen genannt, wie viele Millionen Vertices die mit irgendwie 60 FPS noch rendern können und so. Also das ist richtig, also hast du die selbst auch mal ausprobiert und benutzt?
Ich hatte leider nicht die Zeit. Das finde ich ja das Schöne bei der Unreal Engine, du kannst sie dir ja umsonst runterladen und rumprobieren. Ja. Es ist echt, ich habe das gesehen und ich dachte mir, wow, das ist krass. Also
ich habe sie noch nicht ausprobiert. Also mit der Unreal Engine 4 habe ich jetzt so im letzten halben Jahr relativ viel gemacht. Ich bin da noch so ein bisschen, also die ist technisch natürlich mega geil. Ja. Es ist halt wirklich eine Produktionsumgebung. Und wenn du in kleineren Projekten bist und viel alleine machst, dann fühlt sie sich manchmal ein bisschen massiv an für das, was du tun willst. Also deswegen finde ich teilweise so kleinere Engines noch so ein bisschen geiler. Aber die ist der Hammer, also definitiv. Das ist richtig, die ist richtig cool. Und ich habe aber da, wo wir dabei sind, ich habe letztens auch mal mit der Godot-Engine, ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist so eine ganz, also das ist so, wenn du die Unreal Engine durch 1000 nimmst, dann hast du die Godot-Engine. Das ist so ganz reduziert, und die ist auch richtig cool, weil du da halt richtig schnelle, einfache Prototypen denn basteln kannst. Also da brauchst du nicht viel Zeit und hast irgendwie was zustande bekommen. Und das ist nämlich bei Unreal so ein Ding, sorry, ich verliere mich gerade, aber du hast in dein Wespennest gestochen. Was ich halt ganz cool finde bei Godot, also wenn du irgendwie mit Echtzeit in Anwendung und 3D bist, dann bist du ja relativ schnell, dann musst du ja irgendwie ein Gefühl für Vektormathematik und so bekommen, und du solltest dich mit so Grundkonzepten ja irgendwie auskennen. Aber so Unity und Unreal bieten halt so viele gekapselte Funktionen, dass du da mehr oder weniger drum rumkommst. Also dass du sagst, beweg das dahin. Und in Godot gibt es das nicht so einfach. Das heißt, du bist ein bisschen gezwungen, diese Konzepte zu verstehen. Du musst gezwungen, ich habe eine Richtung, ich habe eine Geschwindigkeit, ich habe irgendwie eine Delta-Time, und das finde ich halt ganz, ganz cool, weil die, glaube ich, so für Neueinsteiger vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger ist, aber denen, glaube ich, ein besseres Grundkonzept.
Das ist interessant, dass du das sagst, denn am Anfang, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass all das nämlich definiert werden muss, bis ich mich dann mal mit jemandem unterhalten habe, der in Unity was aufgesetzt hat, und er sagte so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das muss doch irgendwo muss das doch definiert sein. Ich klicke mir das hier zurecht, ich weiß nicht, was du meinst. Okay.
Das ist halt das Ding, es ist halt alles schon da, das ist halt definiert, aber das geht ja auch für einen Anfang, aber du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du halt sagst, okay, ich kann mich jetzt hier zum Beispiel nicht auf die Unity Physics verlassen. Und dann musst du halt eigene Physics bauen. Und dann weißt du natürlich überhaupt nicht, wie das geht, weil du gar nicht die Prinzipien verstanden hast, weil du einfach nur gesagt hast, okay, ich habe hier ein Objekt, dem füge ich mal eine Force hinzu und dann springt das irgendwo hin. Und das, ich finde es halt immer ganz gut, Sachen so von, aber ich mag auch Mathe, deswegen passt es, aber ich finde halt das immer ganz gut, Sachen so ein bisschen von Grund auf einmal zu verstehen und dann auch die Abstraktion zu benutzen, aber zumindest einmal so ein bisschen zu checken, wie ist das Grundlevel. So, sehr schön. Du hast es geschafft. Ich hoffe, du hast gemerkt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über diese Themen zu sprechen. Das hat mir wirklich einfach plain Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben über eine Stunde gesprochen, also es ist ein bisschen Zeit zusammengekommen. Und ja, wenn du noch was sagen möchtest, wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Ansonsten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde allen nochmal wirklich empfehlen, schaut euch Lendera an. Wir entwickeln uns mit einer krassen Geschwindigkeit. Und es wird sich nicht nur, wir sind dabei, die 3D-Schätzung noch auf mehrere Arten und Weisen in Produkte zu verpacken, wo es dann nicht nur um Sturzprävention geht, sondern um eine ganze Menge anderer Sachen auch noch. Ja.
Virtual Production zum Beispiel.
Ich bin gespannt.
Ja, genau, also vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt auf jeden Fall. Wir packen auch nochmal verlinken den Lendera, wir verlinken auch deinen Podcast, alles nochmal in den Shownotes, alles, was wir heute so angeschnitten haben, versuchen wir irgendwie Quellen für zu finden, dass ihr euch da nochmal weiter informieren könnt. Ansonsten, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter unter techundtrara und ansonsten LinkedIn, Twitter und Instagram unter Netzpiloten. Und falls ihr noch bei Facebook seid, dann könnt ihr uns sogar da schreiben. Aber da kann es sein, dass wir ein bisschen brauchen, bis wir das sehen, weil das Facebook ist tot. Und damit wünsche ich dir, Ajmal, und euch da draußen noch eine schöne restliche Woche. Es ist ja immer montags, wenn die Folge rauskommt. Und folgt uns, gebt uns eine Bewertung. Ihr kennt den Bums. Bis dann.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.